Der Titel unserer heutigen Versammlung ist Die Herrlichkeit des Gottessohnes, Teil 1. Wir lesen aus dem Brief an die Hebräer, Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Vielfältig und auf viele Weise sprach Gott ehemals zu den Vätern in den Propheten. Am letzten dieser Tage hat er zu uns im Sohn gesprochen, den er zum Erben für alle eingesetzt hat, durch den er auch die Äonen gemacht hat, welcher die Abstrahlung der Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens ist und das All durch die Rede seines Vermögens trägt, hat sich zur Rechten der Majestät inmitten hoher gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Verfehlungen bewirkt hat. Und er ist um so viel besser geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, »Mein Sohn bist du, ich habe dich heute werden lassen«, und wiederum, »Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein«. Wenn er aber den Erstgeborenen nochmals in die Bewohnte einführt, spricht er, auch alle Engel Gottes sollen ihn anbeten.
Ja, vielen Dank. Bevor wir uns mit den einzelnen Versen beschäftigen, möchte ich noch etwas vorher bemerken. Die historisch-kritische Methodentheologie und die Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert entwickelt worden ist und ihr Methodenapparat, der hat im Laufe der Zeit extreme unbiblische Ansichten hervorgebracht. Die liberal-theologischen Sichtweisen, die daraus entstanden sind und inklusive der schädlichen Textkritik, haben das Übrige dazu beigetragen, dass man ziemlich schräge Ansichten hatte, was den Gottessohn angeht. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist sehr verwässert worden. Ich habe mich mal damit beschäftigt, weil jemand Theologie studieren wollte und da wollte ich wissen, was man da für Lehrbücher hat. Die habe ich mir dann beschafft und habe mir da mal angeguckt, wie das da aussieht. Von daher war ich dann sehr entsetzt. Das trifft ganz besonders auf die Darstellung der wesenhaften Göttlichkeit des Christus zu. Die wird ja weitgehend geleugnet und mit verführerischen Argumenten wird dann das als nicht vorhanden dargestellt. Man lehrt zum Beispiel, dass Jesus als Gottes Sohn keine Präexistenz hatte oder dass er nur ein Prophet war, so wie Mose, oder dass sein Vater, der ihn gezeugt hat, eben Josef war, der Mann der Maria, seiner Mutter. Manche sagen auch, er ist nur in unseren Herzen auferstanden. Und deswegen ist es für uns wichtig, die wir ja das Wort Gottes als Wahrheit hinnehmen, annehmen und glauben. Was sagt denn die Bibel dazu, zu diesen ganzen Argumenten? Und der Hebräerbrief im Kapitel 1 ist eigentlich der ideale Text dafür, sich das mal anzuschauen. Das, was wir eben gehört haben, zumindest im ersten Teil. Besonders hervorzuheben ist ja auch noch, dass in diesem Kapitel besonders die Stellung des Gottessohns im Vergleich zu den Engeln noch beschrieben wird. Und dazu ist auch noch wichtig zu wissen, dass der ganze Hebräerbrief eigentlich in der Hauptsache, als Hauptthema, das einmalige Opfer Jesu hatte, das ausreichend ist für alles und jeden, gell? Und von daher ist das Kapitel 1 sehr wichtig. Wir haben ja das schon gelesen. Im ersten Vers beginnt ja der Hebräerbrief damit, dass er ja den Gegensatz aufzeigt zwischen Gott und den falschen Göttern. Das heißt, der Gott hat gesprochen. Und es gibt keinen der falschen Götter, die jemals gesprochen haben. Auch die Götzen können nicht reden, gell? Und deswegen ist es eigentlich ein Gnadenerweis Gottes, dass er sich dem Menschen geoffenbart hat. Und der Johannes, der Evangelist Johannes, hat ja in seinem Evangelium da mehrfach darauf hingewiesen. Gleich im dritten Vers hat er gesagt, dass durch diesen Wort Gott alles geworden ist. Und ohne ihn ist nichts geworden, nicht eines, was geworden ist, ist ohne ihn geworden. Und damit haben wir ja schon die Stellung und auch seine Präexistenz im Grunde bewiesen. Und wir hatten ja keinen Anspruch darauf, dass Gott mit uns redet. Gell? Er hat es sozusagen aus Gnade gemacht. Ohne sein Wort wissen wir überhaupt nicht, woran wir sind. Und dieses Wort zeigt ja auch hier im Hebräer 1, Vers 2, wir haben es in der Einleitung ja schon gehört, dass er sogar die Äonen gemacht hat und dieser Schöpfer im Grunde, im zweiten Teil wird es ja dann noch deutlicher, dass er auch der Schöpfer ist, der Gottessohn, der Wortsohn, ist im Grunde das maßgeblich überhaupt, wenn ich auch das Alte Testament verstehen will. Wir werden noch ein paar Beispiele dann später auch uns anschauen. Und Johannes beschreibt auch in seinem Evangelium dann den Ursprung dieses Wortsohnes in Vers 14 im ersten Kapitel, wo er dann auch sagt, das Wort wurde Fleisch, zeltete inmitten von uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des alleinig gewordenen seitens des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Also aus Gott ist nichts herausgekommen, außer der Wortsohn. Das war das Einzige. Alles andere hat der Sohn Gottes geschaffen, gemacht, veranlasst, wie auch immer du das sehen willst. Also der Gott der Bibel hat also, wie wir hier gelesen haben, auch sich auf vielfältige Weise geäußert. Er hat also vielfältig gesprochen, heißt es da auch noch. Wie hat er denn das gemacht? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Psalm 19, wo wir lesen, dass Himmel und Erde die Herrlichkeit Gottes verkünden. Und der Apostel Paulus hat mindestens bei zwei Gelegenheiten das mal als Argument benutzt, um den Leuten zu zeigen, dass sie keine Ausrede haben. Im Römerbrief im Kapitel 1 spricht er von den Nationenleuten und die Verse 19 und 20 ist eines seiner Argumente, wo er dann sagt, dass sie keine Entschuldigung haben, weil das Bekannte des Gottes inmitten von ihnen offenbar ist. Denn Gott offenbarte es ihnen, denn seine Unsichtbaren werden seit der Schaffung des Kosmos in dem Gemachten verstandesmäßig wahrgenommen. Außerdem auch sein Unwahrnehmbares, seine Vermögenskraft, Göttlichkeit, auf das sie ohne Widerworte sein. Also du kannst verstandesmäßig wahrnehmen, dass Gott existiert. Du brauchst nur die Pflanzen- und Tierwelt angucken, Menschen sowieso. Und ist ja inzwischen längst erwiesen, dass eine Evolution nicht stattgefunden hat. Und das Video, was du mir gegeben hast, ist ja mal von der anderen Seite ein recht interessanter Beweis dafür, dass von alleine nichts werden kann. Gell? Und dass man auch durch eine Reduktion von irgendwelchen lebenden Dingen keine neuen Dinge schaffen kann. Also das ist zwar sehr schwierig zu verstehen, man muss da genau hinhören, gell? Aber es ist inzwischen bei den Wissenschaftlern, die unabhängig sind, längst kein Thema mehr. Sie nennen das zwar nicht Gott, sie sagen intelligentes Design. Gell? Das ist der Ausdruck dafür, intelligentes Design, ja, wer kann das? Gell? Das kann auch nur einer machen, der intelligent ist. Gell? Das fand ich zumindest bemerkenswert. Die zweite Gelegenheit, wo Paulus das benutzt hat, das war ja, den Wortdienst hatte ich ja kürzlich mit der Ansprache des Paulus auf dem Areopag. Da hat er ja zu den Hellenen auf dem Areopag, hat er ja gesagt, also diesen unbekannten Gott oder den Sockel mit dem unbekannten Gott gesehen hat, da hat er ja gesagt, der Gott, der den Kosmos macht und alle, die in ihm sind, dieser ist der von Anfang an Herr von Himmel und Erde ist, der wohnt nicht in handgemachten Tempeln und auch wieder nicht von Menschenhänden bedient, als einer, der irgendetwas dazu bedarf, da er selber allen Leben und Atem und alles gibt. Also den Paulus, seine Argumente, hat er immer sehr seinen Zuhörern angepasst und hat das sehr logisch auch erklärt. Und somit kann jeder mit seinem Verstand den Schöpfer erkennen. Es gibt keine Ausrede dafür, zu sagen, wenn es einen Gott gäbe, dann wird ja immer argumentiert, dann wäre alles anders. Gut, und wenn du in die Natur schaust, dann siehst du das Wirken Gottes auf jeden Fall. Und im Hebräer 1, Vers 1 spricht er ja noch davon, dass Gott da vielerlei Weise sprach. Auf vielerlei Weise. Was gab es denn da für Anlässe? Ich fange an in Garten Eden, gell? Da hat er mit den ersten Menschen gesprochen. Oder er kam dann und hat durch seine Engel und durch den Gottessohn selber zu Abraham gesprochen, als der ihn besucht hat in seinem Zelt, gell? 1. Mose 18. Oder er hat durch Träume gesprochen, denk an die Himmelsleiter beim Jakob. Oder an die vier Tiere bei Daniel. Oder er hat durch die Schrift an der Wand gesprochen, beim Belsatzer. Habe ich gedacht, wir haben ja letztens darüber gesprochen, glaube ich, war im Hauskreis, dass man so eine Schrift braucht, man war im Kanzleramt. Gell? Und, oder er hat durch Visionen gesprochen. Ich denke an Jesaja, der hat ja eine Vision gehabt und empfand sich als unrein. Und dann kam ein Engel mit einer glühenden Kohle und hat ihn sozusagen gereinigt. Oder durch Stimmen, der junge Samuel, bevor der Prophet wurde, war der bei Eli und da hat er nachts die Stimme gehört, das war quasi Gott, der zu ihm geredet hat und hat immer gedacht, es ist der Eli, der mit ihm redet, gell? Und er hat gesagt, nee, das war ich nicht. Also auch durch Stimmen oder er hat durch Tiere gesprochen, denk an den Biliam und seinem Esel. Oder in Enthüllung, im Enthüllung Kapitel 8, der fliegende Geier, der da Gericht verkündet, an Wehe ausspricht. Also der Hebräerbrief hat recht, er hat da vielfältige Weise gesprochen. Und dann haben wir noch lesen können, dass er durch seine Propheten gesprochen hat. Und der Amos 3,7 hat das mal auf den Punkt gebracht, hat gesagt, denn Yahweh tut nichts, es sei denn, er hat seine Sache oder sein Geheimnis seinen Dienern enthüllt, den Propheten. Also die Propheten haben auch Informationen gehabt von Gott. So, und das war die Schöpfung, die Propheten waren auch nicht die einzigen Mittel, die Gott gebraucht hat, um zu sprechen. Vers 2 heißt ja dann, am letzten dieser Tage hat er zu uns im Sohn gesprochen, den er zum Erben für alle eingesetzt hat und durch den er auch die Äonen gemacht hat. Also am letzten der Tage spricht er zum Sohn. Der fleißige Bibelleser wird, wenn er das liest, sofort an das Gleichnis vom Weinberg denken. Da hatte ja einer einen Weinberg verpachtet und die Pächter waren ja nicht gerade angenehme Leute und der Weinbergbesitzer hat dann seine Knechte hingeschickt und die haben die umgebracht oder geschlagen, was auch immer. Da ist dann in Markus 12, Vers 6 und 7, was am Ende geschieht. Da ist noch einen hatte er, nämlich einen geliebten Sohn. Und ihn sandte er als Letzten zu ihnen, sich sagend, sie werden von meinem Sohn scheu werden. Jene Landwirte aber sagten zueinander, dieser ist der Erbe. Auf, wir sollten ihn umbringen und das Erbe wird unser sein. Also zuletzt hat Gott dem Sohn gesprochen. Was haben die gemacht? Ne? Sie haben ihn umgebracht. Und natürlich war das geplant, so vorgesehen, gehört zur Heilsgeschichte, keine Frage. Aber dass von Jesus im ganzen Alten Testament die Rede ist, das hat er doch selber bestätigt, als er mit den sogenannten Emmaus-Jüngern unterwegs war und ihnen gesagt hat, bei Mose, bei den Propheten und beim Psalm wird von mir gesprochen. Gell? Also das ganze Alte Testament, gibt es übrigens dicke Bücher drüber, Jesus im Alten Testament. Und ich habe ja mal eine Aufstellung gemacht, da ist jedem Buch zumindest eine Stelle zu finden, wo von Jesus die Rede ist. Das ist also schon bemerkenswert. So, außerdem, wie hat er noch geredet? Im Sohn zu den Aposteln zum Teil. Ich denke an Paulus, auf seinem Weg nach Damaskus ist ihm ja der Herr erschienen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die Ekklesia ist aufgebaut auf der Grundlage der Propheten nach Epheser 2,20. Und wer also diesen Gottessohn beseitigt, weil er so wie die Pächter das gemacht haben in dem Gleichnis, der kommt in Gericht, ist ganz klar. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch die ziemlich letzten Verse in der Enthüllung zu lesen, Kapitel 22, Verse 18 und 19, was hier der Herr selber gesagt hat. Er hat gesagt, ich bezeuge jedem, der die Worte der Prophezeiung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Worten hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesen Buchrollen geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buchrollen dieser Prophetie wegnimmt, wird Gott seinen Teil wegnehmen vom Holz des Lebens und aus der heiligen Stadt von den Worten, die in diesem Buchrollen geschrieben wurden. Also wer den Sohn Gottes beseitigt, so auch wie die Textkritik oder die Methodentheologie, im Grunde, weil sie die Präexistenz leugnet, zieht sich Gericht zu. Das heißt, Gericht, wir wissen ja, sind zurechtbringende Maßnahmen Gottes, die jeden dann irgendwann zur Einsicht bringen. Die Präexistenz von Jesus wird ja schon bezeugt im Alten Testament, auch bei Micha. In Micha 5, Vers 1, eine ganz wichtige Stelle. Ich zitiere die mal nach der Davar-Übersetzung. Da heißt es, du, Bethlehem, Ephrata, du zu gering, um in den Tausendschaften von Juda befunden zu werden. Aus dir wird mir einer herausgehen, Herrscher zu werden, Gebiets des Israel. Jetzt kommt der wichtige Teil. Und seine Herausgehungen sind von der Vorzeit an, von den Tagen des Äons an. Und das hebräische Wort für Vorzeit, das heißt Kedem, bezeichnet etwas, was hinter dem Horizont ist. Also wenn du am Meer stehst und guckst dahin, wo Himmel und Wasser zusammenstoßen, im Grunde ist der Horizont. Und was danach kommt, das ist Kedem. Dass er hier um die Zeit geht, ist also das Wort dafür zu nehmen, was vor der Zeit war. Also ehe es Zeit gab, da ist sozusagen der Gottessohn hervorgegangen. Und das ist ein ganz klarer Beweis dafür. Übrigens, im modernen Hebräisch wird das für Osten verwendet, weil im Osten die Sonne aufgeht und die kommen dann da hoch. Gell? Und, aber hier in dem Fall hat das nichts mit der Sonne zu tun. Also der Horizont ist sozusagen hier, oder vor dem Horizont ist der Ursprung des Gottessohnes. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Und Jesus hat das selber gesagt in seinem Gebet zu seinem Vater, Johannes 17, 5, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, wann? Vor dem Sein des Kosmos. Also er hat ja im Grunde als Sohn alles geschaffen. Und das ist auch die gleiche Zeit, in der die Ekklesia auserwählt worden ist. Und da bleibt ja eigentlich geistlicherweise die Luft stecken, gell? Wenn du glauben dürfst, dass du ein Teil von Christus bist, dann bist du vor dieser Zeit in ihm auserwählt. Gell? So, was steht hier noch in dem Vers 2? Er hat die Äonen gemacht, davon haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Die ohne Schöpfungszeiträume, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, das ist ja für euch eigentlich nichts Neues. Wenn also Gott durch den Sohn diese Zeiträume geschaffen hat, dann muss er ja vorher da gewesen sein. Das ist eigentlich ganz logisch, das ist einmal eins, gell? Und folglich sind die auch nicht endlos, weil sie ja geschaffen worden sind. Und wer das mit Ewigkeit übersetzt, weil es gibt ja auch genug Stellen, wo das Äon als Ewigkeit definiert wird, der macht einen großen Fehler, weil die Ewigkeit hat keinen Anfang, gell? Sonst wäre es keine Ewigkeit. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß nicht, ob jemand einen besseren Vorschlag hat, gell? So, und von daher ist, mehr wollte ich zu den Äonen heute gar nicht sagen, gell? Sie sind gemacht und damit haben sie einen Anfang. Und der Schöpfer der Äonen war Christus, stand hier. Und der muss also vorher da gewesen sein. Jetzt wird von ihm, es geht um die Herrlichkeit des Gottessohnes, das ist unser Thema, nicht die Äonen. Es geht hier um Vers 3 dann weiter. Er sagt dann von dem Christus, der Hebräer Briefschreiber, welcher die Abstrahlung der Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens ist. das all durch die Rede seines Vermögens trägt, hat sich zur Rechten der Majestät inmitten hoher gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Verfehlungen bewirkt hat. Der hiermit welcher bezeichnet wird, hat die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Als der Herr mit Paulus geredet hat, da heißt es Apostelgeschichte 9, ihn umblitzte ein Licht aus dem Himmel. Und später in Kapitel 26, wo er nochmal davon spricht, sagte dann, das war heller als die Sonne. Gell? Ein Licht heller als die Sonne. Also Christus, die Herrlichkeit des Gottessohnes wird auch an diesen Stellen hervorgehoben. Und der hat ja dann gesagt, ich bin Jesus, gell? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Eine andere Begebenheit, die etliche Jahre später stattgefunden hat, da war ja dann seine Landenden, drei von ihnen, mit ihm auf dem sogenannten Berg der Verklärung, Johannes, Jakobus und Petrus. Und da gab es ja die, wie man es nennt, seine Verklärung. Und da ist auch seine Herrlichkeit deutlich geworden. Und den dreien hat das so gut gefallen, die wollten da bleiben. Gell? Und haben gesagt, hier ist schöner, geht's nicht mehr, jetzt bleiben wir hier. Und Paulus spricht auch nochmal von der Herrlichkeit des Gottessohnes in einem geistlichen Aspekt. Das dürfen wir nicht, also bisher hatten wir ja die buchstäblichen Erscheinungen. Es gibt auch einen geistlichen Bereich, wo das zutrifft. Und zwar 2. Korinther 4, 4 bis 6 wird das deutlich, wenn er sagt vom Evangelium, den Ungläubigen, in denen der Gott dieses Äons die Gedanken verblendet hat, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbildes nicht erstrahle. Also die nicht glauben, kriegen von der Herrlichkeit nichts mit. Und war da unten heißt dann in Vers 6, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, dieser ist in unseren Herzen aufgeleuchtet zum Lichtglanz der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ach, ist das schön, gell? Wenn du das jetzt noch glauben kannst, was da steht, dann müsste es eigentlich ganz gut gehen, gell? So in dieser verrückten Welt, weil was um uns rum geht uns ja gar nichts an. Da können wir wegsehen von. Was steht noch in Hebräer 1, Vers 3? Dass der Gottessohn der Charakter seines Wesens ist. Also das Gotteswesen, der Charakter seines Wesens. Das ist wie eine Münze, gell? Eine Münze und ein Prägestempel. Auf der Münze ist was dasselbe, wie was in dem Prägestempel ist. Er hat einen Abdruck hinterlassen. Und der Charakter ist im Griechischen das, genau das, nämlich das Gleiche, was das Wesen Gottes ist, ist auch das Wesen des Christus. Und was hat er selber gesagt? Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Da geht es nicht um eine Meinung. Meine alte Religion, die hat immer gesagt, ja, die sind einer Meinung, gell? Weil die haben die Wesenhaftigkeit abgelehnt, weil sie der Meinung sind, Jesus war ein geschaffener Engel. Und das kann ja nicht sein, dass er mit Gott eins ist. Gut, aber das ist ja heute der Schnee von gestern für mich. So, deswegen musst du natürlich beachten, dass hier es nur um das Wesen geht. Der Vater ist nie der Sohn und der Sohn ist nie der Vater. Also das Personelle musst du unterscheiden. Aber das Wesen ist das Gleiche. Sie sind wesenseins, was ihre Göttlichkeit betrifft. Der Philippus hat einmal gefragt, hat einmal zu Jesus gesagt, zeig uns mal den Vater, gell? Und dann hat Philippus gesagt, er hat Jesus ihm gesagt, was fragst du so, gell? Wenn du mich siehst, siehst du doch den Vater. Natürlich, als wenn ich hätte genauso doof gefragt, Entschuldigung, gell? Also wir als Menschen können uns das schlecht vorstellen. Also, und das hat Jesus auch wieder betont, dass es um das Wesenhafte geht und der Charakter seines Wesens ist eben das Wesenhafte, nicht das Personelle. Und in Hebräer 1, Vers 3 steht ja auch noch, dass der Gottessohn in seiner Herrlichkeit in der Rechten der Majestät sitzt. Das Wort Rechte steht hier in der Mehrzahl. Das heißt, er sitzt nicht an der rechten Seite, das kann auch sein, gell? Aber hier geht es um Rechte, um Rechtsgrundlagen. Er sitzt aufgrund der Rechtsgrundlagen, die Gott geschaffen hat, sitzt er sozusagen an der gleichen Stelle. Ohne die Voraussetzung dafür geschaffen zu haben, wäre ja die Heilsgeschichte nicht vorangekommen oder gar nicht möglich gewesen. Und genau dadurch wird gezeigt, dass er aufgrund der geschaffenen Rechtsgrundlagen jetzt an der gleichen Stelle sitzt wie der Vater. Lies mal die Enthüllung, Kapitel 4, das Throngebiet wird da beschrieben und wer da alles sitzt, gell? Und wer dazugehört. Und wenn du ein Teil von Christus bist, wo sitzen wir dann? Gell? An derselben Stelle, unvorstellbar. So, und dann heißt es hier noch, er sitzt inmitten hoher. Die meisten Bibeln schreiben, er sitzt in der Höhe. Gell? Das ist ein substantiviertes Adjektiv und damit personalisiert. Das heißt, er sitzt nicht in der Höhe, sondern inmitten hoher. Ich habe eben schon Enthüllung 4 erwähnt. Lies mal Enthüllung Kapitel 4, das machen wir jetzt nicht. Was da alles um den Thron rum passiert, gell? Wer da alles ist. Also er sitzt inmitten dieser Hohen. Und nicht in der Höhe, sondern inmitten dieser Hohen. Und deswegen spricht der Vater dort zum Sohn und sagt zu ihm, du hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind seiner Hände Werk. Das ist dann im zweiten Teil, im nächsten Monatsstunde dran. Hebräer 1, Vers 10. Das ist ja das Thema, um das es hier geht. Die Hohen, in denen er mittendrin sitzt, die hat er auch noch gemacht, gell? Und Himmel und Erde gegründet. Und jetzt wird die Herrlichkeit des Gottessohnes von den Irrtheologen sozusagen weggemacht, indem sie ihn sein Opfer mindern und seine Existenz mindern und so weiter. Und da siehst du, wie gefährlich das ist. Und wir gucken uns ja den Hebräer 1, Vers 10 nochmal genauer an nächstes Mal. Aber ich will noch dazu nur etwas anmerken. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 102, Vers 26. Und wenn Gott dir sagt, du bist Schöpfer, dann muss ich, wenn ich im Alten Testament vom Schöpfer höre, an Jesus denken, also an den Gottessohn, der Wortsohn ist der Schöpfer. Und die Leute, die das Alte Testament und das Neue getrennt sehen, so wie meine alte Religion, die kommen zu völlig falschen Schlüssen. Die glauben nicht, dass Jesus der Schöpfer ist. Die sagen, das ist ein geschaffener Engel. Gell? Dabei steht hier, er hat alles gemacht, auch die Engelwelt. Ich werde das nachher nochmal lesen. Gell? So, und deswegen hat Paulus auch mal Folgendes festgestellt in Verbindung mit diesem Thema, Epheser 2, 6. Er erweckte uns zusammen und setzt uns zusammen nieder, wo? In den aufhimmlischen Bereichen in Christus Jesus. Also diese wesenhafte Göttlichkeit Jesu gilt auch für die ein Teil von ihm sind. Das kannst du ja nicht wegmachen. Also die Leibesglieder des Christus haben alles gemeinsam in ihm. Ich kann mir das so richtig nicht vorstellen, aber ich glaube, was da steht. Du musst ja Vertrauen haben in das Wort Gottes und sagen, danke, gell, wenn das so ist. Ich habe das nicht verdient, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich glaube, dass es so ist. Mach's wie Petrus, der hat gesagt, nee, waschen kannst du mir die Füße nicht. Gell. Und da hat Jesus gesagt, dann hast du keinen Teil an mir. Und da hat er gesagt, was, wenn das so ist, dann auch noch die Hände in den Kopf. Gell. Also da wollte er dann alles haben. Und genauso müssen wir das auch machen. Gell. Wenn das so ist, dann danke, gell. Ich nehme es an, ich freue mich drauf. So, und jetzt, wenn es um die Herrlichkeit des Gottessohnes geht, dann heißt es hier im Vers 4, er ist ihm für vieles besser geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und hat schon Paulus gesagt, in Philipper 2,10, dass er einen Namen hat, der über jeden Namen ist. Wir wissen auch, dass sich im Namen Jesu alle Knie beugen werden. Das steht auch in Philipper 2, Vers 10. Und dieser Hinweis hier kommt ja aus Jesaja 45, Vers 23, steht also schon mal im Alten Testament. Wenn es also nur einen Retter gibt und nur einen Namen, der dafür steht, dann müssen doch Gott Vater und Gott Sohn eine wesenhafte Einheit sein. Und wir wissen ja auch, dass der Name Gottes, der höhere Name, der Gottesname des Alten Testamentes eine Ergänzung bekommen hat, nämlich den Zusatz Retter. Yahweh Retter, Jehoshua, gell, im Hebräischen. Also Yahweh Retter würde also heißen, der höhere Name gilt jetzt für beide. Gell. Und von daher gibt es nur einen Namen, in dem Rettung ist, nämlich in dem Rettergott. Und deswegen, wenn wir hier uns Hebräer Kapitel 1 genau angucken, geht es also mehrheitlich immer um diesen Gottessohn, um seine Herrlichkeit. Und wenn ich das Neue Testament nicht benutze, um das Alte zu erklären, dann komme ich zu völlig falschen Schlüssen. Und von daher ist das wichtig. Und zu dem Zweck, dass wir diese Herrlichkeit des Gottessohnes noch besser verstehen, will ich mal noch ein paar Bibeltexte anführen aus dem Neuen Testament und dazu eine Kleinigkeit sagen. Es fängt an in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war zu Gott hin und Gott war das Wort. Also hier wird die Göttlichkeit des personifizierten Wortes bestätigt. Oder Römer 9, Vers 5 wird oft falsch übersetzt. Da spricht Paulus von den Israeliten, denen die Väter sind, aus denen gemäß dem Fleisch der Christus ist, der über allen Gott ist, der Gesegnete in die Äonen. Durch falsche oder unzulässige Satzumstellung wird in den meisten Übersetzungen hier die Göttlichkeit Jesu weggemacht. Und das, was haben wir vorhin gelesen, im letzten Vers in der Enthüllung, wer da was wegnimmt oder was hinzufügt, gibt es Gericht. Genauso Titus 2,13. Er wird massiv gefälscht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Titus 2,13. Wir sind empfangsbereit, sagt Paulus, für die glückselige Erwartung und das Auferscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Hier stehen zwei Titel und ein Name. Die Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Aus diesem Grund ist es nur eine Person und nicht zwei Personen, wie das oft gemacht wird. Die fügen noch einen Artikel ein. Sie sagen also, wir erwarten das Auferscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und des Retters von uns, Jesus Christus. Also zwei Personen. Gell? Und da steht kein Artikel im Kontext. Da steht die Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Zwei Titel, ein Name. Also auch hier Göttlichkeit eindeutig bezeugt und damit seine Herrlichkeit. Hebräer 1,8 haben wir schon erwähnt, wo der Vater zum Sohn sagt, du bist Gott. Gell? Und da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Und im Vers 10, das sind die beiden Verse, die ich dann im zweiten Teil ausführlicher behandle, wo er dann sagt, du hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Also du bist Schöpfer. Der Sohn ist der Schöpfer. Und das kann man nicht wegmachen. Das ist übrigens, wie ich schon erwähnt, ein Zitat aus Psalm 102, Vers 26. Jetzt musst du gucken, was da im Alten Testament steht. Gell? Da steht, für Angesichter hast du die Erde gemacht. Und die meisten Bibeln schreiben im Anfang. Gell? Das hat miteinander gar nichts zu tun. Lepanim heißt für Angesichter. Und Rishina ist Anfang, also im Hebräischen. Gell? Das sind völlig verschiedene Worte, die haben miteinander nichts zu tun. So, dann gibt es noch einen Hebräer-Text, 3, Vers 4. Jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Wer hat alles gemacht? Haben wir gelernt, Jesus, gell? Also ist er Gott. So eine logische Schlussfolgerung. So, und in 1. Johannes 5,20 wird noch ein Hinweis gebracht, was du brauchst, um das zu verstehen. Johannes schreibt, die wir nehmen, aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches Leben, verborgenes Gottesleben. Nur wer diese Denkart geschenkt bekommen hat, kann das erkennen. Und jetzt heißt hier noch in unserem Text im Vers 4, dass dieser Gottessohn einen vorzüglicheren Namen hat. Wörtlich steht da einen durchtragenderen Namen. Diaphero, durchtragend. Durchtragender Name. Warum ist es ein durchtragender Name? Weil er alles durchträgt, nämlich bis zum Ziel der Heilsgeschichte. Ganz einfach, gell? Und vorzüglich klingt auch nicht schlecht, aber durchtragend ist halt genauer, was die Heilsgeschichte auch angeht. So, und im weiteren Verlauf unseres Kapitels heute wird jetzt anhand von 7 Zitaten aus dem Alten Testament etwas über das Werden des Gottessohnes und seine Überlegenheit über die Engel ausgedrückt. Wir werden heute nur 3 Zitate hier behandeln, der Rest kommt nächstes Mal dran. Und diese Erklärung hier wissen wir zum Beispiel nicht, wer der Schöpfer war, wie schon erwähnt, um den es im Alten Testament ja auch geht. Und die einzelnen Zitate beginnen im Hebräer 1, Vers 5, lauten jetzt, denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, jetzt zitiert er Psalm 2, Vers 7, mein Sohn bist du, ich habe dich heute werden lassen. Und wiederum, zweites Zitat, 2. Samuel 7, 14, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Also, das hat Gott niemals zu einem Engel gesagt, steht hier. Und jetzt behauptet meine alte Religion, Jesus ist ein geschaffener Engel. Gell? Dabei hat er die Engel geschaffen, nach dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Gut, und ich habe das 30 Jahre lang geglaubt, gell? Das ist nicht zu fassen. Gut, also, der Gottessohn ist kein geschaffener Engel, sondern er ist selber der Schöpfer. Und da gibt es einen schönen Text, Kolosser 1, 15 und 16, da schreibt Paulus von Christus, welcher das Bild Gottes ist, des Unsichtbaren, der Vorhergeborene aller Schöpfung, weil in ihm die alle, das ganze All also, erschaffen wurden, die in den Himmeln, die auf der Erde, die Sichtbaren, die Unsichtbaren. Seines Throne, seines Herrschaften, seines anfänglichen, auch also hochrangige Engel, seines Autoritäten, alles was es gibt, alles sind durch ihn und hinein in ihn erschaffen. Ja, gibt es da irgendwas dran zu zweifeln? Ja, das ist doch völlig eindeutig. Und die anderen Stellen, die haben wir zum Teil schon gehört, Johannes im Johannes 1 im Vers 3, dass durch ihn alles geworden ist, oder Hebräer 1, 10, dass der Vater zum Sohn sagt, du hast alles geschaffen, gell? Und der muss es ja wissen, wenn der Vater nicht weiß, was der Sohn gemacht hat, schlecht, gell? Das kann uns mal passieren, gell? So, und jetzt kann natürlich jemand einwenden, kann sagen, ja, auch Engel sind Söhne Gottes genannt worden. Da gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Das stimmt ja, gell? Auch Engelssöhne werden mal als Söhne Gottes bezeichnet. Aber der entscheidende Unterschied ist, wie eben gehört, dass der Gottessohn die Engelssöhne geschaffen hat. Also wenn der Gottessohn sie geschaffen hat, können die Engel als Gottessöhne nicht die gleiche Stellung haben, sondern der Gottessohn als Schöpfer steht über den Engeln. Darum geht es ja, gell? Und Johannes hat in seinem ersten Kapitel, in seinem Evangelium, auch noch was Schönes gesagt. Die Verse 14 und 18 will ich mal lesen. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete inmitten von uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des alleinig gewordenen seitens des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Und dann sagt er noch, niemand hat Gott je gesehen, der alleinig gewordene Gottsohn, der hinein in den Schoß des Vaters seiende, jener stellt ihn dar. Monogenes, griechisch, gell, das kann man fast verstehen. Also alleinig geworden. Nur Der Christus ist aus Gott heraus geworden. Jetzt haben wir noch ein Problem, und zwar Psalm 2, Vers 7. Ich habe dich heute gezeugt. Gell? Wird ja im Neuen Testament dreimal zitiert, zweimal im Hebräerbrief, einmal in Apostelgeschichte 13, 33. Jetzt meinen manche Ausleger, dass sie sagen, Apostelgeschichte 13, 33, wir lesen es auch gleich noch, betrifft seine menschliche Geburt, gell? Also das Erwecken als Mensch. Und der Text bezieht sich aber auf die Auferstehung. Und bevor wir uns das näher anschauen, müssen wir noch ein paar Begriffe klären. In Psalm 2, Vers 7 heißt er, mein Sohn bist du, ich gebar dich den heutigen Tag, nach der Wahrübersetzung. Im hebräischen Grundtext steht für das Wort für gebären, hervorbringen. Im Neuen Testament haben wir die Verursacherform von dem Wort werden. Das heißt, für die profane Geburt gibt es ein extra Wort im Neuen Testament, das heißt dikto. Für jede Geburt, die einen geistlichen Hintergrund hat, also für eine Wiedergeburt, Neugeburt, nochmalige Werdung, wie ich es nenne, steht immer das Wort genau, also werden. Das heißt, das Neue Testament unterscheidet zwischen der normalen Geburt und der geistlichen Geburt. Und jetzt haben wir hier das Problem mit diesem Vers, Psalm 2, Vers 7, Apostelgeschichte 13, 33. Wenn es um die Werdung des Gottessohnes geht, da brauchen wir uns nicht zu streiten, weil es gibt ein dreifaches Werden des Gottessohnes. Das erste Werden, da haben wir schon drüber gesprochen, war Micha 5, Vers 1. Er wurde vor der Zeit Kedem aus Gott heraus. Das zweite Werden, da hat Paulus mal geschrieben, Galater 4, Vers 4, als die Zeit vervollständigt war, sandte Gott seinen Sohn, geworden aus einer Frau, geworden unter Gesetz. Wie wird man aus einer Frau? Natürlich durch Geburt, klar. Gell? Aber da steht nicht das Wort profane Wort Geburt, sondern er steht werden. Er ist geworden, weil es einen heilsgeschichtlich-geistlichen Hintergrund hat. Das war das zweite Werden des Gottessohnes. Und das dritte Werden, das bezieht sich, wie auf Apostelgeschichte 13 sagt, natürlich auf die Auferstehung Jesu. Er ist geworden aus den Gestorbenen. Und er hat ja selber zum Johannes gesagt, in Enthüllung 1,18, ich wurde ein Gestorbener und jetzt bin ich ein Lebender. Also wir müssen es also nicht streiten, worauf sich Psalm 2, Vers 7 bezieht, weil es eben drei Anwendungen dafür gibt, nämlich die voräonische Werdung aus dem Vater heraus, Micha 5, Vers 1, die menschliche Werdung vor 2000 Jahren, Galater 4, 4, und die Auferstehung vor 2000 Jahren, die Werdung aus den Gestorbenen, Apostelgeschichte 13, 33. Gut, also, wenn, noch was ist hier wichtig, wenn diese irdische Geburt das einzige wäre, worauf das hier gemünzt wäre, dann müssen wir den Begriff Erstgeborener erklären. Wenn vor 2000 Jahren er Erstgeborener gewesen ist, ja, das stimmt ja nicht. Gell? Vor ihm sind ja schon viele andere geboren worden. Er war nicht der Erstgeborene vor 2000 Jahren, als er Mensch wurde. Das sind so ganz einfache Sachen. Gell? Wenn du genau hinguckst, siehst du, wie logisch und schlüssig das alles ist. Und von daher frage ich mich manchmal, warum die Theologen logen, ja, oder so ähnlich. Gut, ich komme zum letzten Vers. Wir haben ja später angefangen. Gell. Sagt hier, wenn er aber den Erstgeborenen, jetzt kommt das dritte Zitat aus dem Alten Testament, wenn er aber den Erstgeborenen nochmals in die bewohnende Erde einführt, spricht er, und jetzt kommt Psalm 97, 7, auch alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wir hatten ja in Kolosser 1,15 schon gelesen, dass er der Vorhergeborene aller Schöpfung gewesen ist. Und er ist auch das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfängliche, der Vorhergeborene aus den Gestorbenen, auf das er sagt hier dann die Verse danach, die kommen demnächst dran, in allem der Erste werde. Er ist in allem der Erste. Das heißt also, es gibt niemanden und nichts, was vor dem Gottessohn geworden wäre. Er ist der Erste von allen. Und wenn es dann ja heißt, auch alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, und das steht schon im Alten Testament, Psalm 97, da muss er doch Göttlichkeit haben. Als der Teufel Jesus versucht hat, er hat ihm alle Reiche dieser Welt gezeigt, alle Regentschaften, hat er gesagt, das gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Und was hat Jesus gesagt? So ist Gott anbeten, gell? Sonst niemanden. Wenn also hier alle Engel Gottes Jesus anbeten, muss er Göttlichkeit haben. Sonst hätte er was Falsches erzählt. Ist doch einfach, gell? Ist alles so einfach. Ich kann nur staunen, dass das so wenig Leute begreifen, gell? Wenn es so einfach ist. Gut, also. Was haben wir heute gelernt? Kann ich jetzt abschließend fragen? Ich nenne euch mal 12 Punkte zusammenfassend, wenn es um die Herrlichkeit des Gottessohnes geht. Erstens, Gott spricht im Sohn. Zweitens, der Sohn ist Erbe von allem. Drittens, durch den Sohn sind die Äonen gemacht. Viertens, der Sohn ist die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Fünftens, der Sohn ist der Abdruck des Wesens Gottes. Sechstens, der Sohn trägt das All durch die Rede seines Vermögens. Siebtens, der Sohn hat sich gesetzt in der rechten Plural der Majestät, inmitten hoher Plural. Der Sohn, achter Punkt, der Sohn bewirkt die Reinigung von den Verfehlungen. Neuntens, der Sohn ist besser geworden als die Engel. Zehntens, der Sohn hat einen durchtragenderen Namen geerbt. Elfter Punkt, der Sohn ist als einziger aus Gott geworden. Und zwölftens, der Sohn wird von allen Engeln angebetet. Das sind 6 Versen, gell? Also ist schon eine gewaltige Botschaft, die wir hier im Hebräer Kapitel 1 haben. Deswegen gibt es da 2 Teile, weil einer zu viel wäre. Gut, damit möchte ich schließen und sage Amen.